ich schon abschalte und denke, Mann, Wolfgang, denkst du, wir sind hier in der Schule oder im Geschichtsunterricht, sondern dass er das vielleicht auch mal so einfach so hinnimmt, dass es vielleicht so ist und vielleicht auch trotzdem einen Segen daraus zieht, wenn er das nächste Mal die Bibel aufschlagt, dass ihr vielleicht das eine oder andere etwas besser versteht und dass es euch so dann halt auch was nützt. Und zwar möchte ich euch gerne erzählen von einer Erweckungsbewegung aus dem Jahre 333 vor Christus. Was passierte denn im Jahre 333 vor Christus? Ja, Alex, da hätte ich doch die Uhr nachstellen können. Genau, der Merkvers aus dem Geschichtsunterricht 333 bei Issos Keilerei, so hieß es ja. Und wer lieferte sich da ein Scharmützel? Die Griechen mit irgendwem, ja, schon mal sehr gut. Weiß es jemand? Weiß es jemand? Die Perser, genau. Das sind ja so Teppiche gewesen. Nein, das waren die Perser, genau, der heutige Iran. Der Perserkönig Darius III. Und Alexander der Große auf der Seite der Griechen. Die Griechen haben gewonnen und das war ein Meilenstein, wie sich damals das griechische Weltreich ausgebreitet hat. Und das griechische Weltreich kam auch dann irgendwann nach Palästina und mit dem griechischen Militär kam auch die Kultivierung des Landstriches Palästina. Die Griechen hatten unheimlichen Einfluss. Es kamen plötzlich Dinge, die Juden gar nicht kannten. Es kam Theater, Sport, Unterhaltung, das kannten die gar nicht. Es kam griechische Literatur, es kam griechische Sprache, immer mehr griechische Wörter kamen in die Sprache rein, griechische Philosophie, griechischer Liberalismus. Und es wurde richtig modern. Kann man vielleicht noch am ehesten vergleichen, wie das mal in den 80er und 90er war, so der Einfluss Amerikas auf uns. Was da gekauft wurde, das wird dann auch ein halbes Jahr später bei uns gekauft. Oder der Superstar, der da in ist, der ist ein halbes Jahr oder ein Jahr später bei uns auch angesagt. Nur halt eigentlich noch viel intensiver, weil die Amerikaner uns ja nicht mehr besetzt halten oder hier gar nicht mehr militärisch vor Ort sind. Bei den Griechen war das ja ganz massiv. Und immer mehr Juden in der damaligen Zeit fanden es halt eigentlich auch modern, griechisch zu sein, griechisch zu denken. Und es hat sich auch auf ihren Glauben ausgewirkt. Immer weniger Juden hielten es noch für nötig, Bibel zu lesen, zu ihrem Gott zu beten, in den Gottesdienst zu gehen. Man war halt griechisch und irgendwie die alten biblischen Maßstäbe, die Mose damals den alten Leuten gesagt hat, von wegen irgendwie die ganze Moral, die ganzen Gebote, unbefleckt in die Ehe zu gehen, so ein Schwachsinn, man weiß doch gar nicht, was der Typ im Bett bringt oder die Frau. Ja, diese ganzen Maßstäbe, das war doch was für die Leute von damals. Wir sind doch jetzt moderne, aufgeklärte Menschen. Wir denken doch jetzt griechisch. Und ich sag mal so, vielleicht auch ein Gedanke, der gar nicht so ganz fremd ist, dass so, auch gerade wenn man mal eventuell am Arbeitsplatz oder so, so ein mal was sagt, was man so auch glaubt an moralischen Dingen, wenn man es denn glaubt, dann gucken einen vielleicht auch manchmal Leute an und sagen, ey, nicht wirklich, oder? Ernsthaft? Das glaubst du? Wir haben das Jahr 2010 nach Christus. Ja, und in dieser Zeit, wo irgendwie eigentlich der Glaube an Gott irgendwo ziemlich verschütt ging, gab es eine Gruppe von tollen Leuten, die gesagt haben, okay, jetzt ist Schluss. Ungefähr 200 vor Christus, wo sie gesagt haben, hey, wir sind doch eigentlich das Volk Gottes. Wir haben einen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er hat einen Bund mit uns geschlossen. Er will uns segnen, aber auch nur, wenn wir nach seinen Geboten leben. Wir möchten wieder zurück zu Gott. Wir wollen wieder Bibel lesen und Lobpreis machen und nach den Geboten leben und beten und diese ganzen Dinge. Und sie haben alles Nicht-Jüdische abgelehnt. Alle nicht jüdische Kultur und nur noch das, was in der Bibel steht, das sollte gelten. Und sie waren ganz radikal. Und es war eine richtige Heiligungsbewegung, würde man sagen, eine Erweckungsbewegung. Sie haben angefangen, auch was total neu war, sie haben angefangen, Gemeinden in jedem Ort zu gründen. Das gab es vorher nicht. Vorher waren die Juden, man war halt ein Volk, eine Nation, da gab es den Tempel. Und jetzt gab es plötzlich in jedem Dorf, in jedem Städtchen gab es eine Synagoge und es wurde Gottesdienst gefeiert, es wurde aus der Bibel vorgelesen und so weiter. Und sie waren radikal. Sie haben gesagt, hey, es ist uns egal, was es kostet, auch es kann auch jeder mitmachen, egal aus welcher Klasse er kommt, aus welcher Gesellschaftsschicht er kommt. Es zählt allein, radikal mit Gott zu leben, 100%. Und sie hatten unheimlich viel Erkenntnis auch. Sie hatten schon verstanden, dass auch schon im Alten Testament von der Unsterblichkeit der Seele die Rede ist. Dass die Toten einmal auferstehen werden. Dass der Messias irgendwann kommen wird. Und sie hatten eine ganz interessante Lehre. Sie hatten nämlich eine Lehre, die sagte, die Gebote Gottes sind wie ein schönes Blumenbeet. Ich ergänze im Allee-Center, wenn ihr euch das mal vorstellt. Und bei einem schönen Blumenbeet, wenn das so die Gebote Gottes sind für unser Leben, da latscht man nicht einfach durch und tritt alles platt. Oder man hüpft auch nicht so über den Rand und tritt dann doch nochmal so vielleicht so einen kleinen Rand davon noch platt. Und die sagten, hey, wer Gott wirklich liebt, der lebt so nicht. Wer Gott wirklich liebt, der hält, der gibt alles dafür, seine Gebote zu halten und sündenfrei zu leben. Und damit das auch ja nicht passiert, dass einer hier auf dieses Blumenbeet tritt, müssen wir echt einen weiten Zaun um dieses Blumenbeet bauen. Und wir sind so radikal. Wenn in der Bibel steht, am Sabbat soll man nicht arbeiten, dann sagen wir sogar, bei uns wird noch nicht mal ein Werkzeug nur angefasst. Wir wollen radikal sein. Für Jesus, für den Herrn an. Also für Jesus noch nicht, sondern für Christus. Für Gott. Ja, und diese Heiligungsbewegung, und das ist ja auch ein Ding, was uns Christen, vielleicht jetzt nicht unbedingt unsere Jesus-Freaks, aber Freikirchen eigentlich sehr geprägt hat. Fast alle Freikirchen kommen irgendwo aus diesen Aufbrüchen von den Methodisten oder Moody oder die Heilsarmee, wo es um Heiligung ging. Jawohl, wir wollen rein sein für Gott. In der Bibel steht, wer der Freund dieser Welt ist, der ist ein Feind Gottes. Und da geht es darum, irgendwie auch echt für Gott abgesondert, für Gott bereitet zu sein, rein zu sein. Und so nannte sich diese Gruppe auch, sie nannten sich die Abgesonderten. Oder in ihrer Sprache auch genannt, die Pharisäer. Und jetzt ist ja diese Pharisäer, kommen ja nun mal in der umgangssprachlich bei uns jetzt nicht allzu gut weg. Ne? Und auch im Neuen Testament, wo sie ja sehr präsent sind, da sind sie ja auch nicht gerade so die Sympathieträger Nummer eins. Und ich wollte mal gerne mit euch drüber nachdenken, nachdem ihr jetzt vielleicht so ein bisschen Background habt, was eigentlich so, wo die Pharisäer so herkommen. Wo war eigentlich das Problem, was Jesus mit den Pharisäern hatte? Und vielleicht denkst du jetzt so reflexartig, Jesus fand die Leute einfach völlig überspannt. Hey, was ihr euch da alles an Sonderregeln ausdenkt und das steht doch alles gar nicht so in der Bibel und ihr seid doch völlig überzogen und viel zu radikal und eure Theologie, das ist doch alles hirnverbrannt, was ihr euch da ausdenkt und seid doch mal ein bisschen locker. Aber das stimmt gar nicht. Das war nicht das Problem, was Jesus mit diesen Leuten hatte. Nein, sondern er schand sogar ihnen mit der Lehre, waren das die Leute, die ihm in seiner Generation am nächsten standen. Ich würde mal so sagen, dass eigentlich die Pharisäer das lebendigste, geistlichste Glaubenstum war, was es damals gab vor Johannes dem Täufer und Jesus. Und es gab verschiedene jüdische Strömungen. Es gab die Sadduzäer, es gab die Herodianer, es gab die Essener, von denen lesen wir nichts in der Bibel, aber wir wissen trotzdem, dass es sie gibt, gab. Aber die Pharisäer, sie waren da, von ihnen lesen wir im Evangelium total viel. Sie kommen zu den Veranstaltungen von Jesus. Sie wollen wissen, ob er der Messias ist. Sie interessieren sich für das, was er sagt. Sie fühlen ihm auf den Zahn, sie kritisieren ihn, weil sie oft auch erwarten, er müsste doch eigentlich die Dinge tun, die sie lehren, weil sie denken, er gehört doch zu uns. Sie standen sehr dicht beieinander. Und so ist das, was Jesus eigentlich bei ihnen oft kritisiert, ihr Leben und nicht das, was sie sagen. Es gibt sogar einen Bibelvers, da sagt Jesus zu den Leuten, und das ist jetzt recht heftig, sagt sogar, was die Pharisäer und Schriftgelehrten euch sagen, das tut. Aber handelt ja nicht nach ihrem Vorbild. Weil sie nämlich selber von dem, was sie da erzählen, keinen Deut schaffen. Weil sie es selber nicht auf die Reihe kriegen. Weil sie selber diese Auflagen, diese riesen Bürden, die sie da Leuten aufbürden wollen, das schaffen sie gar nicht. Sie leben gar nicht das, was sie sagen. Sie sind Heuchler. Und ich glaube, das war auch relativ klar, weil diese ganzen auszulegenden Gesetze, dieser Zaun, den sie um die Gebote Gottes gebaut haben, der wurde immer höher und immer feinmaschiger und immer mehr auslegende Gesetze. Das war echt anstrengend, so zu leben. Du konntest kaum Kontakt mal zu einem Heiden haben. Wenn du als Pharisäer zu einer Hochzeit eingeladen warst, dann musstest du vorher fragen, okay, wie ist die Sitzordnung, neben wem werde ich sitzen? Und wenn du neben dem Falschen gesessen hast, neben einem Heiden oder einem unreinen Menschen, dann musstest du sagen, da kann ich nicht kommen. Du konntest doch nicht mal bei einem Heiden ein Glas Milch trinken, es sei denn, du warst dabei, wie die Kuh gemolken war, ob das auch koscher war, so war die Regel. Jeder Abwasch, jeder Teller musste nach einem speziellen Zeremoniell untergetaucht werden und gekocht werden und da waren sie besonders super dran. Es gab Vorschriften, dass man sogar den zehnten Teil von den Gartenkräutern in die Gemeinde bringen sollte. Ich meine, ich wisst ihr gar nicht, was wir damit machen sollen, wenn ihr jetzt hier mit Petersilie und Dill ankommt. Ja, vor allem noch in ganz kleinen, abgepackten Mengen. Doch, ich glaube, ich würde sie Alex geben. Die machen nämlich gute Dips draus. Aber ansonsten, die waren unheimlich radikal und es war sehr, sehr schwierig, das alles zu leben. Und dann war es irgendwie auch relativ klar, dass sich viele irgendwann halt auch in die Heuchelei ja flüchten mussten. Weil man so kaum leben konnte. Aber Jesus, das Problem, was Jesus mit ihnen hatte, war nicht das, was sie erzählt haben. Dieses Anliegen, heilig zu leben, hat er geteilt. Und das findest du auch in der Bibel total oft, dass es Gottes Wille ist, dass wir heilig leben. Jagt mit allen Leuten dem Frieden mit jenermann entgegen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, heißt es im Hebräer. Das ist definitiv das Anliegen Jesu, aber hatte er ein Problem damit, dass sie das überhaupt gar nicht leben. Sie haben riesen Vorschriften, aber ihr Vorbild war nicht da. Und noch so ein gutes Bild so von dieser Heuchelei, finde ich. Wenn man in einem Lexikon Pharisäer nachschlägt, nachdem welches Lexikon du natürlich hast, bekommst du auch die Definition, Pharisäer ist ein alkoholhaltiges Getränk, was auch nicht wie ein alkoholhaltiges Getränk aussieht. Es gibt nämlich auf der Insel Nordstrand, das ist eine nordfriesische Insel, gab es mal einen sehr sittenstrengen Pfarrer. Und der hat keine Möglichkeit ausgelassen, immer wieder die Bauern für ihre Alkoholgenuss zu rügen und da anzuprangern und immer dagegen zu predigen. Und da mussten irgendwann die Bauern das so genervt haben, dass sie in ihrer Bauernschleue sich was ganz Tolles überlegt haben. Die haben gesagt, wir nehmen jetzt eine Tasse, 2 Eierbecher voll Rum, 2 Stücke Zucker, aufgefüllt mit Kaffee und obendrauf kommt ein großer Schlag Ziegenmilchsahne, weil die schwimmt einmal gut und die nimmt dem Rum den Geruch. Und so konnte man dann mit dem Pfarrer auch noch guten Kaffee trinken und dabei sich trotzdem ordentlich einen geben. Der Pfarrer bekam natürlich eine andere Tasse, ist ja klar. Und irgendwann muss es diesem Pfarrer dann doch aufgekommen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie das gekommen ist, ob irgendwie die Tassen doch mal vertauscht waren oder er hinterher gesehen hat, warum sind die alle so lustig und ich nicht oder wie oder was. Und er hat es dann irgendwann gemerkt und sieht, ihr Pharisäer! Und deswegen heißt da bis heute auch auf den Speisekarten das Getränk, einen Pharisäer sich zu bestellen. Ja, genau, und das ist irgendwie das, was es ausdrückt. Ein Heuchler zu sein, dass man etwas vorgibt, was man eigentlich gar nicht ist. Dass man nach außen etwas vertritt, was man eigentlich innerlich nicht fühlt. Und dass man versucht, was darzustellen, was du nicht bist. Und das findet Jesus widerlich. Und wirklich ätzend. Und es ist so hart, wie Jesus manchmal mit diesen Leuten, die ihm theologisch so nahe standen, Das waren die Guten. In einer gewissen Weise. Das waren die Leute, die eifrig und radikal sein wollten für Gott. Ihnen manchmal so einbläut und manchmal sagt, ihr Schlangen, ihr seid falsch wie Gräber, außen hui, innen pfui. Ja, noch was Zweites ist mir eingefallen, wo ich auch glaube, wo noch das Problem lag zwischen Jesus und den Pharisäern. Das wollte ich auch noch mit euch teilen. Und zwar wird von einer Begebenheit berichtet, die kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch. Und zwar geht Jesus durch die Stadt und trifft einen Mann, der sitzt am Zoll und der heißt Levi. Und Jesus sagt zu ihm, hey Levi, folge mir nach. Und Levi steht auf, verlässt alles, was er hat und geht mit Jesus. Und vor lauter Freude, dass er jetzt mit Jesus gehen kann, lädt er Jesus ein und er feiert ein großes Fest. Er lädt auch alle möglichen anderen Leute ein. Und viele von seinen Zöllnerkollegen und anderen Leuten, die es mit ihnen hielten, so sagt die Schrift, waren zum Fest und ja, sie hielten ein rauschendes Fest. Die Pharisäer und Schriftgelehrten bekommen das mit und sie murrten und sagten zu den Jüngern, warum ist euer Meister mit Sündern und Zöllnern? Jesus bekommt das mit und sagt zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Kurzer Exkurs mal zu den Zöllnern. Wer waren die Zöllner? Die Römer waren ziemlich clever. Das waren ja, als Jesus gelebt hat, waren ja die Griechen längst schon wieder, das hat er sich überholt. Jetzt waren die Römer da. 1, 2, 3. Rom schlüpft aus dem Ei. Ich dachte, das können wir jetzt alles nochmal mit. Warte, 7, 5, 3? 4, 5, 3, dann wäre ja sozusagen, wären die Römer ja eher vor den Griechen gewesen. Ist das nicht 1, 2, 3? Ja, die sind die eher so richtig geschlüpft, dachte ich. Das Ei war schon vorher da. Ich weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall, die Römer waren da. Das wollte ich eigentlich, ich dachte jetzt mal, ich könnte hier mein Geschichtswissen mal anbringen, aber dann, es hätte auch keiner gemerkt, Alex, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Die Römer waren da und die waren sehr geschickt. Die haben nämlich gesagt, haha, schwer gewieft, wir machen eine Auktion für die Zollstellen, um die Steuern einzutreiben. Und dann konnten alle Leute auf diese Zollstelle wie bei eBay bieten. Und der am meisten geboten hat, der hat sie bekommen. Und der gewonnen hat, der konnte sich natürlich freuen, jawohl, ich habe jetzt die Zollstelle und kann richtig hier Geld scheffeln. Auf der anderen Seite hatte er auch ein Problem, weil er musste jetzt jeden Monat oder jedes Jahr auf jeden Fall eine ziemlich große Summe an die Römer abtreten, weil er hatte ja den Preis bei der Auktion dementsprechend hochgepusht. Und für die Römer war das natürlich super, weil wenn es eine Missernte ist oder Armut oder sonst was, das war denen egal. Und die hatten ihre feste Summe und da sollte doch mal der jüdische Zollannehmer gucken, wie er damit klarkommt. Und das hat dazu geführt, dass die Zöllner an Steuern genommen haben ohne Ende. Da zählte jetzt nicht irgendwie, hast du wenig, zahlst du wenig, hast du mehr, dann zahlst du auch mehr, sondern das war egal. Da wurde teilweise echt über die Maßen, da gab es auch manchmal gar keine festen Bestimmungen, wie viel man nehmen sollte. Und die Zöllner haben die Leute ausgepresst finanziell, wo es nur ging. Und ich glaube, keiner war bei den Juden so verhasst wie die Politessen und Finanzbeamten, Steuereintreiber, die Zolleinnehmer. Die waren vielleicht noch verhasster als die Römer selber, weil es waren ja Juden, es waren ihre Geschwister und die sie so verarscht eigentlich und verraten haben. Bei den Pharisäern war die Regel, wenn jemand wirklich Zöllner werden würde, er würde sofort aus der Synagoge ausgeschlossen. Er durfte keinerlei Spenden mehr geben. Damit konnte er sicher noch einigermaßen leben. Aber keiner wollte das Geld mehr haben, es war Dreck. Er durfte keine Ehrenämter mehr bekleiden. Eine Frau durfte sich sofort scheiden lassen. Das war das K.O.-Kriterium schlechthin. Und es waren wirklich die Leute, die so verachtet waren, weil sie sich so mies verhalten haben. So, und jetzt, warum haben sich denn die Pharisäer so geärgert, dass jetzt Jesus mit denen zusammensitzt? Und da denkt man ja zuerst, okay, die dachten vielleicht, hey Mann, das sind Zöllner, die können eh nicht gerettet werden. Aber das stimmt auch so nicht. Die Pharisäer glaubten an Buße, sie glaubten an Reue, sie glaubten sogar an Mission. Sie sind sogar in andere Länder gegangen, so bescheinigt ihnen das Jesus, um einen einzigen Proselyten zu gewinnen und ihn dann da, noch schlimmer zu machen als euch selber, sagt er dann. Ja, sie glaubt schon an Reue. Du konntest schon irgendwie beim Pharisäer in Seelsorge gehen und sagen, ich möchte mein Leben ändern, aber du musstest echt Reue zeigen. Du musstest echt zeigen, dass du es ernst meinst. Du musstest Werke bringen, Geld spenden, ganz viel Buße, ganz viel Reue. Und dann irgendwann glaubt man, okay, der will wirklich einen Neuanfang machen. Und ich glaube, als die Pharisäer gesehen haben, der hat doch gerade erstmal nur diesen einen Typ gefragt, ob er mit ihm gehen will. Und dann sitzt er schon bei denen im Haus. Die haben noch nicht mal ihr Leben geändert. Die anderen kommen jetzt auch alle, die noch genauso vor Korks leben. Und geht doch viel zu schnell. Jesus, du bist zu oberflächlich. Du bist zu liberal. Das kannst du noch nicht machen. Du kannst das doch nicht hinheben, dass einer so noch lebt und dass du ihn schon als deinen Jünger akzeptierst. Das geht zu schnell, Jesus. Du bist zu liberal. So kann es doch nicht gehen. Was riskierst du denn? Der kann doch in die Synagoge kommen und erstmal sich auf den letzten Platz setzen und wenn er ganz lang kommt und er gibt sein Zollamt auf und spendet alles Geld, okay. Aber so einmal nur mal kurz sagen, ja, ich komme mit und das war's dann? Das konnten sie nicht verstehen. Und das ist auch so ein bisschen so die Situation, die ich auch schon mal manchmal hier erlebe. Ja, Heiligkeit ist eigentlich oder sollte unsere Tugend sein. Bei den Jesus-Freaks ist das eher immer so, dann ja, fällt das auf hinten runter. Ist sicher nicht gut, aber man kann das ja mal so selbstkritisch sagen. Das sollte ein hoher Wert sein. Und ich war irgendwie Anfang 2009, weil ich hier im Gottesdienst und hatte hier gepredigen dürfen und da kam jemand nachher auf mich zu und meinte, hör mal, Wolfgang, wie siehst du diese Bibelstelle? Die Leute, die das und das tun, und da war so eine Sündenliste, müssen aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Und ich sagte, ich denke mal drüber nach. Ich weiß es nicht. Du hast recht, ja. Du hast recht, eigentlich müssten wir die meisten Leute rausschmeißen. Vielleicht gehe ich auch. Und ich habe mal so drüber nachgedacht. Es gibt echt Werte in der Bibel und Jesus ist nicht liberal. Ich möchte das auch gerne gleich nochmal sagen. Aber ich glaube, wenn jetzt hier die Bühne vorne, einfach jetzt hier, keine Ahnung, die weiße Leinwand wär Gottes Nähe, Gottes Heiligung. Ja, wir sollen uns heiligen, das ist der Wille Gottes. So steht es in der Bibel. Und keine Ahnung, wenn der Markus jetzt gerade auf dem Weg hier zur Bühne wäre und ich bin gerade hier von der Bühne weg, dann bin in diesem Moment eigentlich immer noch ich viel näher an den Geboten Gottes und er eigentlich viel weiter weg. Ich hoffe, ihr versteht das Bild. Ja, ich bin eigentlich viel näher in dem Willen Gottes und er ist eigentlich viel weiter weg. Aber das ist gar nicht so entscheidend, auch nicht so für Jesus, wer jetzt näher dran ist, sondern ich glaube, für Jesus ist entscheidend, in welche Richtung unser Leben geht. Und wenn Markus sich auf Gott zubewegt, dann glaube ich, ist Gott fröhlich und alles ist super. Und wenn ich der bin, der vielleicht schon viel von Gott verstanden hat, auch schon viel durch die Gnade Gottes schon einen riesen Heiligkeitslevel vielleicht aufgebaut hat, hätte, mich aber davon wegbewege, dann stimmt bei mir die Richtung nicht. Und ich glaube, das ist das, was Gott bei uns sehen will, dass die Richtung stimmt. Und das ist auch das, was ich auch sagen würde, ja, was echt entscheidend ist. Und manchmal erlebt man das ja auch in anderen Gemeinden und viele Freikirchen erleben wirklich vielleicht sehr heilige, Gott hingegebene Leute, die es echt ernst meinen und die auch manchen moralischen Standard viel vehementer vertreten, als wir das tun. Und dann stelle ich mir manchmal vor, ich meine, vielleicht kennt ihr auch andere Freikirchen, ich weiß, vielleicht war ich ja schon mal da, aber das manches, dann ist es so, stellt euch das mal vor, da kommt jemand irgendwie zum Glauben und berichtet irgendwie vielleicht eine Woche Christ und sagt so, ich bin so froh, hier wieder in der Gemeinde zu sein und ich lade auch ganz viele Leute ein und letzte Nacht habe ich hier auch so einen One-Night-Stand gehabt, war super. Ich weiß den Namen zwar nicht mehr, aber ich habe die auch eingeladen. Ich glaube, dann fällt 90% der Leute der Kiefer so runter und beim Pastor klingelt das Telefon und da sind x Leute, die sagen, da muss doch mal was passieren, ja. Da geht doch so nicht weiter. Der ist eine Woche Christ. Vielleicht. Und man erwartet irgendwie, dass er das so, was wir vielleicht im Jahre der Jahrzehnte so diesen tollen Standard hier errungen haben, dass er das genauso schafft. Und das, glaube ich, ist nicht gut. Das ist auch nicht im Sinne Jesu. Das war so ein bisschen das, was ich predigen wollte. Einmal, dass es die Pharisäer, wenn man von ihnen liest, es war ein riesen Heiligkeitslevel. Das war ihre erste Priorität. Ich glaube, bei Jesus war es nicht erste Priorität. Menschen waren Jesus immer wichtiger. Ich glaube, das, was Jesus will, dass wir uns heiligen, dass wir uns aber nicht verstellen, dass wir nie und wir auch hier in der Gemeinde, wenn vielleicht irgendwie links und rechts neben dir vielleicht jemand gerade mit dem Herrn voll abgeht, das ist ja toll, super, Gratulation, finde ich gut. Aber wenn es bei dir nicht so ist, dann versuch nicht, es irgendwie zu imitieren, damit du nicht auffällst oder irgendwie sowas Blödes zu machen. Das ist so doof. Versuch nicht irgendwie so nach außen plötzlich auch beseelt zu gucken, wenn du vielleicht gar nicht beseelt bist. Oder denk dir Zeugnisse aus. Habe ich auch schon mal erlebt. Hat jemand tolle Zeugnisse erlebt oder erzählt, aber sie nie erlebt. Sie waren nur ausgedacht. Hey, sowas ist echt blöde. Heuchelei. Da hat Jesus keinen Bock drauf. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich glaube, das, was Jesus viel wichtiger ist, sind Menschen und dass in deinem Leben eine Richtung stimmt. Und egal, ob du jetzt weit, wir sind ja alle auf dem Weg. Keiner ist noch nicht so perfekt. Aber es ist wichtig, dass wir auf dem Weg sind und dass unser Leben die richtige Richtung hat. Okay. Und jetzt will ich mal euch als Band auf die Bühne schon mal, dass ihr schon mal euch die Instrumente schnappt. Ups. Ich war mal vor ein paar Wochen, war ich in Bochum eingeladen, das war schön, da war ich mal da im Gottesdienst und da gibt's immer, wir machen jetzt immer so, dass da so ein Abschlusssegen ist oder so. Fand ich gut. Ich glaube, wir sind auch alle zu aufgestanden. Würde ich gerne auch mal machen. Steht doch mal alle auf. Und ich würde gerne jetzt auch noch so einmal mit allen beten. Wenn ihr es gut findet, was ich sage, sagt doch Amen danach. Und vielleicht auch mal laut und deutlich und nicht so über die Knie gehaucht. Aber sitzt ja eh keiner mehr. Und dass wir dann auch so ein bisschen Lobpreis noch machen und wer noch auch gerne möchte, für sich beten lassen möchte, der kann auch sich gerne bei der Alex melden. Die hat so ein kleines Schild oben, da steht Beta drauf. Ja, und die nimmt sich da gerne Zeit auch noch für euch da zu sein, euch zuzuhören, für euch zu beten. Ja, okay. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir.